ARD. SWR Kultur. Forum.
Narren überall. Taugt Humor noch als Widerstand gegen die Mächtigen? Am Mikrofon ist Eva Röder. Der Hofnarr des Mittelalters, der war nicht einfach nur zur amüsanten Belustigung der herrschenden Klasse da. Er durfte und sollte irritieren, provozieren, dem Despoten den Spiegel vorhalten. Die heutigen Narren, Komikerinnen, Satiriker, Kabarettistinnen, Kabarettisten, sehen sich zum Teil immer noch in dieser Tradition. Nur haben inzwischen auch die Mächtigen in Politik und Wirtschaft verstanden, wie lustige Unterhaltung funktioniert. Die USA haben einen Fernsehentertainer zum Präsidenten gewählt, der nicht mehr nur mit seinen Worten, sondern auch mit seinen Taten Fakten schafft, die die Satire in ihrer Absurdität übertreffen. Was tun, wenn der Regelbruch, die Irritation, die Provokation zur Normalität wird? Wer hält hier eigentlich wem den Spiegel vor? Und was kann und soll Satire überhaupt bewirken? Darüber diskutieren wir zum schmutzigen Donnerstag bzw. Weiberfasnacht im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Katharina Klein von Königslöw, Professorin für Kommunikationswissenschaften an der Uni Hamburg, Lars Weißbrot, Journalist und Autor bei der Zeit und Ella Carina Werner, Satirikerin, Kolumnistin und Mitherausgeberin der Titanic. Ihr aktuelles Buch heißt »Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt«. Frau Werner, bei den derzeitigen politischen Verhältnissen, zum Beispiel in den USA, da könnte man ja den Eindruck bekommen, das, was in der Wirklichkeit passiert, das lässt sich gar nicht mehr satirisch übertreiben. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Job?
Nee, gar nicht. Also jetzt, wenn ich erstmal bei Deutschland bin, finde ich jetzt zum Beispiel auch die aktuelle Regierung gar nicht so besonders entertainmentmäßig komisch. Ich finde, Friedrich Merz ist eine super Zielscheibe. Und ich mag auch gerade so diesen heiligen Ernst, gerade so mit Wirtschaftskrise. Ist ja auch ein bisschen Konsens, wir müssen alle mehr arbeiten und so weiter. Auf keinen Fall 4-Tage-Woche. Ich finde, da ist durchaus gerade sehr viel Potenzial, was wir bei Titanic auch nutzen können. In den USA ist die Lage anders, klar, da ist alles ein bisschen absurder, aber allein schon, dass auch eben Leute wie Jimmy Kimmel da kurz vor Berufsverbot stehen, teilweise zeigt ja auch, wie unglaublich wichtig gerade jetzt auch in den USA oder in solchen Regierungen Satire ist.
Herr Weißbrot, wie sehen Sie es? Hochzeiten für Satire oder hat sie auch irgendwo an Wirkung verloren?
Ich bin ein bisschen Satire müde geworden in den letzten, 10 Jahren, sogar allgemein humormüde, wenn man das so sagen darf. Das ist fast so ein Tabu. Man darf eigentlich niemals sagen, dass es zu viel Humor gibt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es wurde so ein bisschen überhumorisiert. Und Frau Werner hat recht, jetzt ist Friedrich Merz nicht unbedingt das beste Beispiel dafür. Ja? Also vielleicht ist meine Beobachtung auch jetzt schon wieder falsch. Man versteht ja immer die Gegenwart nur rückwärts im Rückspiegel. Aber ich glaube, das Ganze Trump-Kabinett, was nur aus witzelnden Entertainern besteht, ist doch das beste Beispiel dafür.
Ja, wobei man da ja sagen kann, Frau Werner hat es angesprochen, zum Beispiel dieses kurzzeitige Berufsverbot von Jimmy Kimmel. Trump gibt sich selber immer als so schrecklich humorvoll, aber das hat ihn ja dann doch auch gepiekst. Ne? Also irgendwie scheint es ja Wirkung zu zeigen, oder nicht?
Ja, das stimmt natürlich. In dem Moment, wo Kritik nicht mehr eine leere Floskel ist und nicht mehr offene Türen einrennt und man damit wieder was riskiert, wird sie natürlich auch wieder schärfer und interessanter. Gleichzeitig wollen wir uns das natürlich auch nicht wünschen. Also es ist natürlich auch kein schöner Zustand und auch nichts, was sich Frau Werner sicher wünscht, dass sie jetzt wirklich existenziell bedroht wird in Deutschland, damit irgendwie die Arbeit der Titanic wieder wichtiger wird. Das will man sich ja auch nicht herbeireden. Aber klar, das stimmt natürlich. Wenn es wieder um was geht, wird die Geschichte wieder interessanter. Das ist wahr.
Ja, Frau Klein von Königslöw, wir fragen mal die Wissenschaftlerin. Satire darf alles, das haben wir bei Tucholsky gelernt, aber da werden wir natürlich auch noch mal kurz drüber diskutieren. Aber was soll sie denn eigentlich?
Sie soll eigentlich einerseits immer auch unterhalten und wenn sie das nicht mehr tut, dann wird's ernst. Aber sie soll vor allen Dingen auch, ist immer ein Mittel, um gesellschaftliche Normen nochmal zurechtzurücken, auszutesten, wie weit kann man gehen, wie weit sollte man gehen. Früher insbesondere oder eine Zeit lang besonders mit Blick auf die Mächtigen, aber natürlich inzwischen auch sehr stark beispielsweise aus rechtspopulistischen Lagern genutzt, um zu schauen, inwieweit man die Grenzen des Sagbaren wieder in eine andere, in eine rechtskonservative und misogyne Richtung verschieben kann.
Das ist ja so eine Debatte, die wir auch in der politischen Analyse haben, so nach dem Motto, bisher haben die sich selbst, der Progressiven Nennenden, immer gesagt, es geht voran mit uns und jetzt haben sich die Rollen getauscht und die Progressiven verteidigen den Status quo und die Normen in Frage stellen, sind dann die von rechts oder sogar ganz rechts außen. Herr Weißbrot, kann man sagen, ja dann der gute Humor ist jetzt ganz woanders zu finden?
Ja, das kommt darauf an, was Sie jetzt alles in das Wort gut schon reinstecken.
Ja, das ist natürlich die Diskussion, genau.
Wir haben natürlich, und ich würde sagen, das Problem, dass wir heute sehr ungern verschiedene Qualitäten trennen von ästhetischen Formen. Das ist jetzt nicht nur so, wenn wir über Comedy reden, sondern genauso, wenn wir über Romane reden oder Musik oder irgendwas anderes. Mhm. Wir sind sehr ungern nur noch bereit, die eigentliche ästhetische Qualität von politischen Aspekten zu trennen. Und natürlich haben die beiden Sachen miteinander zu tun. Und am Ende des Tages kommt das alles wieder zusammen. Ja, ist irgendwie dialektisch verwurstelt, das ist schon richtig. Nur um Dinge vernünftig zu besprechen und zu analysieren, müssten wir eigentlich viel mehr immer sagen, hier gibt es ästhetische Qualität, das ist ästhetisch gut gemacht. Früher hätte man gesagt schön oder in dem Fall geht es ja eher um lustig. Und dann in einem zweiten Schritt fragen, was ist das politische Programm davon? Ja? Mhm. Und einfach einen Kurzschluss zu machen, wenn das politische Programm falsch ist, ja, wenn das ein reaktionäres politisches Programm ist, dann ist automatisch auch die ästhetische Qualität schlecht. Das, glaube ich, können wir uns nicht mehr leisten und das ist zu einfach. Und wissen Sie, mein Lieblingsbeispiel, da muss ich gar nicht jetzt bis in den zurückkehrenden Faschismus in den USA gucken oder so. Ich kann ja einfach in Deutschland so eine Debatte aufmachen, die wir, glaube ich, vor im Feuilleton so ein bisschen vor 15, 20 Jahren geführt haben, über Mario Barth. Ich glaube, der ist allen noch ein Begriff, ja, der mal irgendwelche Rekorde gebrochen hat, weil er als Comedian die meisten Zuschauer im Berliner Olympiastadion hatte. Und da wurde immer gesagt, erstens ist das irgendwie sexistisch, was der macht und regressiv. Würde ich sagen, ja, stimmt. Und zweitens ganz unlustig und es ist ganz schlechte Comedy. Der zweite Teil stimmte aber, glaube ich, nie. Ich glaube, wir haben nie richtig geklärt, dass es eigentlich handwerklich ein brillanter Comedian war. Und so sprechen wir immer über Comedy. Wir reden dann lieber über so politisch-moralische Fragen als über die ästhetische, handwerkliche Dimension.
Frau Werner, wir holen die Handwerkerin und Künstlerin rein. Ihre Meinung dazu?
Also mich würde wirklich interessieren, ob jemand hier in der Runde wirklich rechte, gute Comedy kennt im Sinne von Fremdenfeindlichkeit. Weiß ich nichts in Deutschland und es würde mich interessieren. Klar gibt es sehr viel so konservativen Humor, so wertkonservativen Humor, aber auch Dieter Nuhr oder ja. Mario Barth. Ich finde das ehrlich gesagt absolut legitim. Also sollen die ihre Leute abholen? Das ist einfach eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die sie immer abholen und die hätten sie auch vor 50 oder 100 Jahren abgeholt. Es gibt immer die Art von Lachen, indem man andere verlacht, in dem Sinne ja auch teilweise Frauen. Und
Schadenfreude.
Schadenfreude, aber das ist uralt, das hat Platon schon darüber geschrieben. Und sollen sie es probieren? Ich bin da auch erstmal sehr offen. Sollen alle versuchen, ihren Markt zu finden? Und solange es im Rahmen der demokratischen Grundwerte ist, dann why not? Mhm. Ich werde die eh nicht abholen. Ich werde die Mario Barth-Leute eh nicht bekommen und Titanic wird sie auch nicht bekommen.
Frau Klein von Königslöw, was ist denn ein Qualitätskriterium für gute Satire? Was muss die leisten können, technisch, inhaltlich?
Also ich würde erstmal Herrn Weißbrot komplett zustimmen, dass wir sehr gerne beide Kriterien auf übereinander legen. Also das ästhetische Qualität und letztendlich inwieweit die Satire zu unseren persönlichen Werten und Einstellungen passt. Ne, deswegen ist die Qualität von politischer Satire oder politischem Humor immer etwas extrem Subjektives, weil wir letztendlich gar nicht obhin können, das miteinander zu vermischen. Hm. Ich würde sagen, viel von dem, was wir jetzt auch im rechten Raum an politischem Comedy und Satire sehen, das sind nicht die großen Massenformate, die eben wie Dieter Nuhr dann durchaus ein großes Publikum erreichen. Das sind eher Sachen, die im kleineren Rahmen stattfinden, sei es auf Social Media oder sogar in geschlossenen Telegram-Kanälen. Das ist aber trotzdem mitunter handwerklich sehr gut gemacht.
Und damit meinen Sie jetzt wirklich rechtspopulistisch, rechtsextreme?
Damit meine ich auch fremdenfeindlich.
Wertkonservativ,
wie auch nicht, genau, also noch den einen Schritt weiter über wertkonservativ hinaus. Das ist durchaus gut gemacht, ist sich seiner historischen, literarischen Referenzen sehr bewusst, sodass es mitunter gar nicht so einfach ist, das immer auszuhebeln oder.
Was heißt gut gemacht?
Handwerklich gut gemacht kann sich einerseits darauf beziehen, wie gut die Verknüpfung, wie gut das eingebettet ist in einen bestimmten kulturellen Kontext, literarischen Kontext. Na, also im Sinne, wie vielschichtig der Witz, die Satire ist, wie viel verschiedene Dinge da drin auch angesprochen werden. Es ist eines, sich einfach nur über äußerliche Merkmale lustig zu machen. Das wäre jetzt, sagen wir mal, ein platter Witz. Mhm. Aber wenn man das in bestimmte historische, kulturelle Kontexte zieht, Bezüge zu unterschiedlichen kulturellen Phänomenen herstellt, ein Witz hat, der tatsächlich erst beim zweiten Hinsehen noch mal lustiger wird beispielsweise, das ist dann handwerklich gut gemacht.
Frau Werner, jetzt sind Sie Mitherausgeberin der Titanic, die ja auch dafür bekannt ist, dass sie durchaus auch mal schockt, jetzt nicht nur genehme, nette, lustige Schenkelklöpferchen erzeugt und auch durchaus sexistische Witze hat. Wie hat sich das in der Zeit, in der Sie dort sind, auch entwickelt, dieses Verständnis von, tja, müssen wir auf irgendwen Rücksicht nehmen oder eben gerade gar nicht?
Ja, das ist ganz spannend. Da hat sich schon in den letzten 15 Jahren sehr viel getan. Ich bin so vor 12 Jahren als quasi erste weibliche Redakteurin seit 20 Jahren dahin. Und damit hörten zum Beispiel diese offen sexistischen Witze auch sehr stark auf. Klar, wir hatten das N-Wort auf dem Titel, wir hatten Vergewaltigungswitze auf dem Titel. Mhm. Ich finde das auch erstmal okay in seinem historischen Kontext, will ich jetzt gar nicht so sehr verteufeln, aber da hat sich viel getan und das finde ich sehr sinnvoll. Wir sind dann natürlich aber auch immer noch in so einer Aushandlungsphase, also zum Beispiel, dass völlig inkonsequent mal gegendert wird und mal nicht, finde ich ganz interessant bei Titanic. Das zieht sich gar nicht so klar durch. Grundsätzlich finde ich es erstmal eine gute Entwicklung. Manche nennen das ja dann so woke, PC, aber ich würde es erstmal so ein bisschen als soziale Sensibilität bezeichnen, dass man sich eben fragt, welche gesellschaftlichen Gruppen verletze ich damit? Und dann vielleicht aber auch, halte ich das aus, ist das okay? Aber dass man sich diese Frage schon mal erstmal stellt.
Mhm. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Weil
bitte.
Ich finde es total interessant, wie Frau Werner das darstellt und ich würde das, wie sagt der Feuilletonist, da gerne einmal kurz problematisieren, weil Sie haben jetzt gesagt, die Titanic war früher sexistisch. Ich finde, das muss man ein bisschen ausformulieren und sagen, der Begriff davon, was als sexistisch gilt, hat sich gewandelt und zwar auf eine sehr grundsätzliche Art, nämlich Anführungszeichen werden nicht mehr als Anführungszeichen so leicht akzeptiert. Muss man ein bisschen bildlich auszudrücken. Was heißt das? Naja, ich würde sagen, im alten Sinne war die Titanic niemals sexistisch. Die Titanic war immer ein progressives Medium, was sich so gut es geht, natürlich gab es auch innerhalb der Linken verdecktes Sexismen und auch offene, aber so gut es geht eben auch für die Emanzipation der Frau eingesetzt hat. Aber man hatte einen anderen Begriff von Komik und Zitat. Und macht dann ein Cover, Sie wissen es wahrscheinlich schon, wann das ist, zwei gute Argumente für Hildegard Hambrücher, oder? Das ist aus den 80ern, glaube ich.
Ach Gott, ja.
Und hat dann zwei, so wie auf der Blitz-Illu, so zwei große, etwas vulgäre Frauenbrüste vorne drauf. Mhm. Naja, die Erklärung damals war, man will damit Sexismus vorführen. Mhm. So. Und diese Erklärung zieht heute nicht mehr. Das ist ja das, was sich geändert hat. Das Vorführen in Zitaten ist dann selbst schon ein Akt des Sexismus. Ich will mich noch nicht dazu verhalten, ob das richtig oder falsch ist. Aber ich glaube, diesen Wandel muss man natürlich erstmal verstehen.
Ja.
Ja. Frau Klein von Königslöw, man könnte ja aber auch sagen, ne, also erstmal kann ich ja, soweit ich mich jetzt nicht strafbar mache, auf alles draufhauen. Und das kann auch gute Satire sein oder würden Sie da auch Einschränkungen machen? Gibt es doch noch so etwas wie eine Rücksicht, die auch auf die Qualität einzahlt oder Sensibilität, die man haben muss?
Also vielleicht sollte ich jetzt doch mal einordnen und sagen, dass ich Kommunikationswissenschaftlerin bin und nicht Literaturwissenschaftlerin.
Ja,
das
klar,
heißt, mein Bereich ist jetzt vor allen Dingen eigentlich die Produktion und Rezeption von Satire und weniger deren literarische Qualität.
Aber das Entscheidende ist ja, wie das dann auch wahrgenommen wird. Verstehen dann überhaupt Empfängerinnen, Empfänger, was damit gemeint ist? Oder ist es überhaupt ein Ziel?
Genau. Ja? Und ich meine, das ist ja letztendlich der Wandel, von dem Herr Weißbrot auch gerade gesprochen hat. Nämlich, dass inzwischen dieses Zitieren von Sexismus oder das Bloßstellen von Sexismus oder das Übertreiben von Sexismus halt von denjenigen, gegen die das meistens gerichtet ist, nämlich Frauen, bereits schon das Zitieren eben als sexistisch erlebt wird. Und da eben jetzt eine größere Sensibilität da ist, dass man eben, indem man diese Formen des gesellschaftlichen Ausdrucks wiederholt und zitiert und noch weiter übertreibt, letztendlich diese Stereotype mit fortgeschrieben hat. Und deswegen sich jetzt halt entschieden hat, dass man mehr Rücksicht nehmen möchte, weil eben die Rezipientinnen stärker gesagt haben, das verletzt uns auch. Ihr könnt da so viel Anführungszeichen drum setzen, wie ihr wollt. Verletzen tut uns das immer noch und es gibt uns immer noch das Gefühl, dass wir nur wegen unserer körperlichen Merkmale in irgendwelchen politischen Ämtern landen dürfen.
Und dann kann man sagen, fast ist Humor eigentlich schon inzwischen auch zu so einer Art Währung geworden, weil auch innerhalb der politischen Lager man sich gegenseitig Humorlosigkeit vorwirft und das ist dann schlecht. Also allein das schon so wahrzunehmen, ne? Also politische Entscheidende müssen irgendwie Humor haben und die Linken, Woken, Feministinnen, Klimaschützerinnen haben sowieso keinen.
Genau,
oder eben
dann
die Rechts der Mitte haben keinen, weil die sind nur diskriminierend unterwegs und die haben auch keinen. Also es scheint irgendwie so eine Art auch Qualitätsmerkmal geworden zu sein, gar nicht mal nur bei den Komikerinnen, sondern auch bei anderen.
Eine grundsätzliche Erwartung sowohl an politische Akteurinnen, aber natürlich auch an die Medien, den Journalismus oder die Gesellschaft generell, mehr mit Humor auf Dinge reagieren zu können und nicht sich selber und alles, die ganze Weltlage immer nur allzu bieder ernst zu nehmen. Ich glaube schon, da ist sozusagen, hat sich unsere Gesellschaft recht grundlegend gewandelt in den letzten Jahrzehnten, wenn man so will. Aus Sicht der Rezipierenden ist aber natürlich sowas wie politischer Humor und politische Satire, gerade in Zeiten wie aktuell, wo die politische Lage sehr angespannt ist und die Krisen sich mehr oder minder so gegenseitig jagen, schon auch durchaus wichtig. Also ich habe gerade noch eine Bachelorarbeit in der Begutachtung, die ein Experiment dazu gemacht hat, wie Schlagzeilen auf Menschen wirken, wenn sie mit einem humorischen Unterzeile versehen sind. Na, also noch so einer Punchline hinterher. Und da stellt sich schon recht klar heraus, dass so eine Punchline dazu führt, dass Schlagzeilen als nicht so negativ, nicht so belastend, durchaus eben die Stimmung eher aufhellen können bei den Leuten. Das heißt, in einer Zeit, wenn wir sowieso das Problem haben, dass die meisten Leute einfach nicht mehr die Kraft haben, sich Nachrichten anzuschauen, weil sie das Gefühl haben, die Welt geht unter und sie können nichts dagegen tun, kann Humor manchmal eine Möglichkeit sein, sie trotzdem noch ein bisschen bei der Stange zu halten, ohne dass sie vor Verzweiflung den Fernseher, nein, das Internet zuklappen oder sowas.
Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Politiker wirklich früher weniger entertained haben. Also ich habe mich seitdem relativ viel beschäftigt mit Fluchkultur, mit Flüchen, mit Beleidigungen in Parlamenten. Und das ist ja Wahnsinn, was die in der Nachkriegszeit sich da um die Ohren gehauen haben. Das war wirklich Entertainment pur. Das war brachial, das war hart. Das war so ein bisschen wie in England im Unterhaus, was auch sehr unterhaltend ist.
Also Strauß und Wehner und so.
Ne? Ja, genau. Und ich bin mir nicht, es hat sich ein bisschen verändert. Vielleicht heute so versuchen die mehr in ihren Reden so die klassische Pointe herauszuarbeiten. Aber dass es Entertainment war, das glaube ich, war auch früher der Fall und dass man damit gut ankam.
Ja, Herr Weißbrot, eigentlich könnte man ja dann sagen, wunderbar, wenn ich die Leute damit erwische und dann über den Humor politische Inhalte transportieren kann, die sonst vielleicht gar nicht mehr ankommen, ist ja wunderbar. Sie sagen aber, oder haben das auch in einem Essay geschrieben, den haben Sie überschrieben, und lachend fallen wir in den Abgrund. Was kritisieren Sie denn da genau?
Ja, das Argument hört man natürlich oft, und da geht es jetzt nicht nur um Humor, sondern um alle Formen der Unterhaltung oder, wenn ich jetzt mal sehr kulturkonservativ spreche, der Verflachung. Und da wird einem dann gesagt, naja, also die Alternative ist, dass uns gar keiner mehr zuhört. Wir müssen es ein bisschen flacher machen, damit wir überhaupt noch wen erreichen. Und ich verstehe das Argument, natürlich, klar, wir können jetzt nicht alle nur, John Cage hören und irgendwie Adorno lesen und so, ja, verstehe ich. Trotzdem ist es ein Spiel mit dem Feuer oder ein Pakt mit dem Teufel oder ich weiß nicht, was da die richtige Metapher ist, weil ich verliere natürlich auch immer was, ja. Also ich bringe jetzt ein ganz anderes Beispiel, wenn jetzt das Öffentlich-Rechtliche sich irgendwie auf TikTok zum Affen macht, kann man sagen, ja, aber wenigstens kriegen die Leute dann irgendwelche Informationen, die nicht, weiß ich nicht, von der AfD sind oder von wem auch immer. Ja gut, aber gleichzeitig bekommen sie auch weniger Informationen und irgendwie seltsame Informationen, die dann da in komischen Memes verarbeitet werden sollen.
Und wer macht sich da zum Affen?
Nein, das wäre jetzt rein hypothetisch. Also sollte es sowas
geben.
Ich
wollte nur mal nachgefragt haben.
Ja. Aber Sie wissen, was ich meine. Ja? Also das ist natürlich immer eine schwierige Abwägung. Ja? Was gewinnt man, was verliert man? So, und grundsätzlich, es gibt mehrere grundsätzliche Probleme mit Komik heute. Und da würde ich auch Frau Werner widersprechen. Vielleicht sind Politiker früher auch unterhaltsam geworden, aber der Druck, unterhaltend zu sein in so einem zeitgenössischen Sinne, also auch schnell und pointiert und so, der ist, glaube ich, wirklich gewachsen. Und gleichzeitig ist aber sein Effekt abgemildert oder der emanzipatorische Effekt ist nicht mehr so da. Sie haben ganz am Anfang vom Spiegel gesprochen, den der Satiriker vorhalten soll, ja. Und da denke ich immer, man kann die Metapher mal weiterdrehen. Früher, und das war eben eine andere mediale Struktur, gab es wenige Sender und viele Empfänger, ja. Und da musste man sich irgendwie orientieren. Und dann war so ein Magazin wie die Titanic gut, die also diese wenigen Sender mal abgeklopft hat, welche Ideologie vertreten die eigentlich und das kritisch bespiegelt hat. Heute senden und empfangen ja auch durch die digitale Infrastruktur alle irgendwie. Und in dem Moment funktioniert das auch mit den Spiegeln nicht mehr so richtig. Also wir halten uns sozusagen alle gegenseitig den ganzen Tag den Spiegel vor und das ist dann kein Erkenntnisinstrument mehr, sondern was ist das? Ein Spiegelkabinett. Also wie auf dem Jahrmarkt, wo ich nicht mehr rausfinde. Das führt also zu Verwirrung, wenn man sich jetzt den ganzen Tag gegenseitig den Spiegel vorhält. Und das andere Problem ist, es gibt, glaube ich, schon einfach früher, und ich glaube, das würde man auch merken, wenn man sich Bundestagsdebatten und so anguckt, anderen Sinn für andere Formen noch, die man ausarbeitet, ernsthaftere Formen. Ich muss da immer an einen Satz denken von dem Titanic-Autor, auch Max Gold, der ja selber sehr lustig schreibt, einer der großen deutschen Humoristen ist, und der mal irgendwo gesagt hat, sozusagen diesen Kalenderspruch auseinandergenommen hat, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Und dann sagt Max Gold, ich kann mir doch leicht einen, ich glaube, er sagt Goldschmied vorstellen, der ein ganz prezioses, tolles, kunsthandwerkliches Schmuckstück erarbeiten will und den ganzen Tag dran gearbeitet hat und er ist gut vorangekommen, ja, es ist fast fertig, er ist sehr stolz, was er drauf macht und nicht einmal gelacht an dem Tag, da gab es nichts zu lachen. Und trotzdem war das ein sehr erfüllter Tag. Und dieser Sinn für so andere Erfüllungen oder ästhetische Formen, die dann erfüllend sind, sei es in politischer Rhetorik oder anderswo, der ist uns, glaube ich, verloren gegangen. Und das ist eine Verarmung. Also wenn weniger Formen übrig bleiben, ich habe das Gefühl, im Social-Media-Zeitalter, wo alles ja kurz sein muss, gibt es dann nur noch die kurze Pointe. Oder tatsächlich die Alternative ist dann wirklich so ein krasser Moralismus. Das ist dann das andere, womit ich noch durchdringe. Und das ist dann zu wenig, die beiden Formen.
Frau Werner, wie sehen Sie es?
Ja, zum einen würde ich natürlich jederzeit dem Recht geben, dass es ein Problem ist, dass wir uns gesellschaftlich so weit ausdifferenzieren, weil es natürlich schwieriger ist, dann auf Sachen anzuspielen. Und gut, und Komik entsteht ja sehr oft gerade durch Leerstellen, in dem nicht alles ausgesprochen wird, sondern auf Sachen angespielt wird. Und wenn man voraussetzen kann, dass die Leute das alle kennen, weil alle Samstagabend Wetten, dass geguckt haben, dann kann man da relativ viel machen. Wenn sich das aber immer weiter in Bubbles ausdifferenziert, dann ist es eben schwierig, ja, Witze zu machen, die relativ viele Leute verstehen, die anspielen. Verstehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt mit dieser allgemeinen Lachlust und Überlustigung. Wenn ich mir die ganz junge Generation angucke, ich bin auch Mutter von zwei Teenagern, da sehe ich das gar nicht mehr so. Und ich sehe auch so in meiner linken intellektuellen Bubble eine große Ernsthaftigkeit, viel Deprimiertheit und habe manchmal sogar eher das Gefühl, man könnte wieder ein paar Sachen ein bisschen leichter nehmen. Und also auf jeden Fall ganz klare Polarisierung, sich nicht mehr verstehen wollen, auch teilweise ja in der feministischen Gruppe auch, wo sehr viel mit sehr großem Ernst auch genommen wird. Ja, ein weites Feld. Ich finde jetzt jeden Punkt klug von Lars Weißbrot und ich könnte wahrscheinlich auch jedem widersprechen wollen.
Frau Klein von Königslöw, Sie beschäftigen sich ja hauptsächlich als Kommunikationswissenschaftlerin auch mit politischer Kommunikation.
Ja.
Was würden Sie sagen, wie hat sich das in den letzten 10, 15 Jahren verändert? Hat Lars Weißbrot recht, wenn er sagt, das ist alles überlustigt, alle müssen nur entertainen und irgendwie die Inhalte vielleicht, unterstelle ich jetzt mal, aber ich treibe die These mal weiter, gehen darüber hinaus, vielleicht ja dann auch ein bisschen verloren. Würden Sie dem zustimmen?
Mein Problem ist weniger, dass allein die Inhalte oder sozusagen sich die ästhetischen Formen, wie Herr Weißbrot das jetzt gesagt hat, immer weiter zuspitzen auf nur noch unterhaltend. Mein Problem ist eher, dass über die Darstellung die Substanz verloren geht im Sinne von, was das eigentliche politische Geschäft ist und sein sollte. Also im Sinne von, das, was die Menschen momentan bräuchten, sind gute politische Lösungen, die Kompromisse sind, die im Zweifelsfall auch länger dauern, die inzwischen im Zweifelsfall auch kostenintensiv sind und die verhandelt und kommuniziert werden müssten an die Menschen. Was sie bekommen, ist eine Politik, die sehr stark eben auf die Darstellung ausgerichtet ist. Ja, dann in der extremen Form über Social Media in unterhaltenden Memes zugespitzt und darin, dass Bundestagsreden dann wirklich nur noch in Schnipseln eigentlich nur noch gehalten werden, damit man sie in Schnipsel zerlegen kann, um sie dann in Social Media rauszublasen. Mhm. Und sie kriegen eben nicht das, was sie eigentlich bräuchten, um sich sicherer wieder zu fühlen, nämlich das ist tatsächliche politische Arbeit. Ich würde da insofern den Schritt weitergehen. Ich mache mir nicht Sorgen darum, dass unsere Bundestagspolitikerinnen keine klugen Reden mehr halten. Ich mache mir Sorgen darüber, dass sie keine politischen Kompromisse mehr schließen können und durchsetzen können und auch mal ein bisschen längeren Atem haben, als nur bis zur nächsten Umfrage zu denken.
Okay, darüber könnten wir natürlich separat noch 27 Sendungen machen.
Ich fürchte auch, ich hab das Themenfragenfeld nicht kleiner
gemacht. Ja, aber wo kann jetzt da Satire ansetzen? Das ist doch dann eigentlich ein dankbares Fressen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Aber auch da sieht man so ein bisschen, dass gefühlt auch die Branche der SatirikerInnen ein bisschen überfordert damit ist, wie schnell und eben mit dieser Fragmentierung, die ja bereits angesprochen worden ist. Also mir fehlt momentan da auch die gute satirische Stimme, die eben genügend Impact hat, genügend Sichtbarkeit, um tatsächlich einen Spiegel vorzuhalten, der auch eine Wirkung hat, weil er sich nicht sofort in dem Sinne versendet. Also um ehrlich zu sein, ich bin auch Mutter von Teenagern und musste im Vorfeld dieses Gesprächs meinen Teenagern erklären, was die Titanic ist. Ja. Und war in dem Moment total schockiert, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr in diesem Haushalt groß werdet und nicht wisst, was die Titanic ist.
Und lachen sie denn noch?
Ja, also ich würde auch zustimmen, ja, sie nehmen bestimmte Bereiche des Lebens deutlich ernster, als ich das tue. Das führt auch gelegentlich zu Konflikten. Sie sind durchaus Satire und Humor affin, aber tatsächlich merkt man daran, wie sehr das, also ne, der Postillon ist ein Begriff, die ganzen englischsprachigen Last Week Tonight und sowas, ne, und dann werden Satire-Sendungen über die USA geschaut, statt ein gutes Satire-Programm über deutsche Probleme. Das hat mir einfach nochmal wieder gezeigt, wie schwierig es wird, wenn eben das Integrierende fehlt in der Medienlandschaft. Und,
ja, aber Titanic ist natürlich auch das Ding, dass wir vor allen Dingen Printmagazin sind und ein bisschen langsam in den Internetmarkt eingestiegen sind. Und also wenn die Print-Satire stirbt, natürlich finde ich eine ganz große Verkümmerung von Formen ist. Also ja. Zum Beispiel so die Fake-Reportage, ja, die satirische Reportage, die auch zum Beispiel in der Taz, der Satire-Seite, zelebriert wird und bei uns. Aber wenn das gar nicht mehr so ein Leitmedium ist, der Spiegel zum Beispiel oder der Stern mit ihren großen Reportagen und wir persiflieren die, parodieren die, aber die Form ist gar nicht mehr so bekannt, weil die jüngeren Leute gar nicht mehr Reportagen lesen, sondern sich audiovisuell informieren, dann haben wir natürlich auch damit ein Problem.
Darf ich einen Punkt kurz noch aufgreifen? Ist es in Ordnung? Ich habe schon so viel geredet, es tut mir leid, ich bin der Hahn aus dem Gedicht von Frau Werner. Ich finde es total interessant, die Frage, die Sie gestellt haben, kann Satire sich heute nicht damit beschäftigen, dass die Politik zu unterhaltsam, zu showbusinesshaft geworden ist? Und diese Frage führt uns in ein zentrales Problem von Comedy heute und ich nenne es mal das Jon Stewart-Problem. Ich erkläre jetzt gerade nicht, wer Jon Stewart ist. Ich setze mal voraus, dass irgendwie.
Wir machen es kurz. Einer der berühmtesten Late-Night-Hosts in den USA hat die Daily Show lange moderiert und tut es wieder. Ja.
Hat dort so Satire und Comedy mit Nachrichten vermischt auf so eine sehr prägende Art. Und das genannte Last Week Tonight von John Oliver eben steht dann auch noch in dieser Tradition von Jon Stewart. Und Jon Stewart hat sozusagen eine sehr unterhaltsame Sendung gemacht, in der er sich darüber lustig gemacht hat, dass auf anderen Sendern im politischen Journalismus, in der Politik alles viel zu unterhaltsam und gaga und irre geworden ist. Das war sozusagen die Kernbotschaft jeder Daily Show Sendung mit Jon Stewart. Und immer wenn man ihm dann vorgeworfen hat, was hin und wieder passiert ist, du machst das doch auch. Du verkürzt doch auch den ganzen Tag. Du machst doch auch nicht ernsthaftere, tiefere Bohrung, ja? Sagt Jon Stewart dann, gut, okay, aber ich bin ja auch auf dem Comedy-Programm, ich muss das nicht. Ihr müsst das, ihr professionellen Politiker und Journalisten, und ich bin nur der Clown, ich muss gar nicht tiefer bohren. Das ist erstmal eine Rechtfertigung. Es wird nur dann zum Problem, wenn sich plötzlich jeder als Clown versteht. Dann sagen sich sozusagen alle gegenseitig, ich muss ja hier nicht, bin nicht zuständig fürs ernsthafte Tieferbohren. Ich mache nur die Witze über die anderen. Das ist ein bisschen wie mit den Spiegeln, wenn wir uns alle gegenseitig bespiegeln. Und letzter Satz, dann höre ich auch auf. Und dann ist ja das Problem, was ich eben mit den Zitaten angesprochen habe, wo wir über sexistische Witze gesprochen haben. Das sehen wir hier in anderer Form. Jon Stewart und viele andere Komiker haben den Irrsinn, das viel zu Unterhaltungsgetriebene, das Entertainment-Getriebene der Politik dauernd zitiert, um es vorzuführen, aber damit natürlich eigentlich den ganzen Tag auch dupliziert und ist sozusagen Werbung nur noch gemacht, schlimmer gemacht. Also ich bin großer, ich liebe Jon Stewart, aber da würde ich sagen, er ist eine tragische Figur und hat manches dann auch schlimmer gemacht.
Ja, auch Trump ist ja vor seinen ersten Wahlen durch alle Shows getingelt.
Ich würde nur gerne nochmal zumindest aus meiner Perspektive daran erinnern, dass Lachen und Ernst sich gar keine Gegensätze sind und sich überhaupt nicht ausschließen. Also ich habe, glaube ich, gerade auch die Daily Show zum Thema Epstein-Files gesehen und ich habe gelacht und fand es gleichzeitig furchtbar und ich finde, das schließt sich einfach nicht aus. Ich muss es nicht ernst machen oder lustig, sondern es geht sehr oft Hand in Hand.
Und darauf wollen wir gerade eingehen, weil eigentlich kann man ja auch sagen, ne, so sagen es ja auch zum Beispiel Karikaturisten oder KomikerInnen aus wirklich autoritären Regimen und so weiter, da geht es eigentlich erst richtig los. Das ist auch Überlebensstrategie. Frau Werner, jetzt könnte man ja sagen, gerade jetzt, ne, bei uns zumindest wird der demokratische Rechtsstaat angegriffen, in den USA ist es schon darüber hinaus, müssten eigentlich genau jetzt die, so zynisch das auch klingt, super Zeiten für Satire sein oder wo sie richtig was erreichen kann. Was glauben Sie, das ist auch so oder das passiert auch gerade?
In Deutschland jetzt, meinen Sie?
Ja, erstmal auf Deutschland bezogen. Sie können
es ist schon
auch gerne
sehr,
dazu.
Nee, also ich sehe jetzt erstmal nicht, dass jetzt in Deutschland sich wahnsinnig viel geändert hat. Wie gesagt, ich finde es gerade eigentlich eine gute Regierung. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht der Typ, der so viel so parteipolitische Witze macht. Ich mache viel eher gesellschaftsbezogene Themen.
Ist ja deshalb nicht weniger politisch.
Ja, aber da hat sich jetzt, sehe ich jetzt gerade nicht die große Veränderung. Das ist, glaube ich, super unterschiedlich, ob du jetzt in Ungarn Satire machst oder in den USA oder in Venezuela oder in Deutschland. Also wir haben ja relativ ruhige Zeiten hier gerade.
Frau Klein von Königslöw, wie sehen Sie es? Hat man sich Jahre vielleicht auch jahrelang ein bisschen zu gemütlich gemacht, weil so richtig viel zu meckern gab es gar nicht? Oder ist das nur sehr weit aus dem Fenster gelehnt?
Also mit Blick auf die Politik gab es schon genug zu meckern. So ist es nicht. Und das, also ich würde sagen, die Satire hat es auch durchaus genutzt. Mhm. Aber eben tatsächlich der größere Impact, also die Rückwirkung auch auf die Politik, würde ich jetzt eher nicht vermuten, dass wir in nächster Zeit sehen werden, dass ein Format wie Jan Böhmermann oder gar die Heute-Show tatsächlich Einfluss nehmen kann und Politik verändert in irgendeine Richtung. Dafür ist eben die Fragmentierung zu groß und dafür hat sich das politische System auch schon schon zu sehr längst differenziert in das, was noch Werte sind, die man auf jeden Fall aufrechterhalten muss.
Ja, aber also, kann man das überhaupt von Satire erwarten, von Kunst in jeglicher Form?
Das ist eben die interessante Frage. Ich würde immer sagen, der Satire ging es nie darum, Rücktritte von PolitikerInnen oder so zu provozieren, aber zumindest auf die Normen nochmal hinzuweisen, an denen wir uns orientieren wollten in unserer Gesellschaft. Das ist schon immer noch ihre Rolle und sollte es auch bleiben.
Herr Weißbrot, jetzt sind wir vielleicht irgendwie politisch sehr entertained, aber Frau Werner hat es eben schon angesprochen, es geht ja nicht nur darum, alles zu belustigen oder Normen zu verschieben, sondern auch ja, eine Erleichterung zu haben, zu lachen und den Schmerz vielleicht trotzdem zu spüren. Also wir brauchen das ja auch als Menschen. Es wäre ja schade, wenn man dann auf einmal sich nur noch auf den Ernstdruck besinnt. Ist das Ihr Ziel?
Nein, das ist eine sehr gute Frage. Sie haben es ja gesagt, ich habe so ein Essay geschrieben, wo ich mich, wie ich das ja auch angedeutet habe, so grundsätzlich gegen die Komik gewendet habe. Und da habe ich mich dann auch selber geprüft und mich gefragt, gilt das denn auch mal individualpsychologisch, ja, für mein eigenes Wohlbefinden? Ist da auch Komik eher Gift als Medikament? Und dann habe ich so ein bisschen rumgelesen und manchmal finde, das ist schon ein sehr heikles Thema, da muss man schon so zu Ulbeck oder so gehen, um solche Aussagen zu finden. Irgendwo in irgendeinem Ulbeck-Roman, ich weiß schon gar nicht mehr, in Serotonin oder so, da gibt es eine Figur, die sagt mal sowas und sagt irgendwie, die Leute sagen immer, man muss nur Humor haben, ja, aber es funktioniert nicht. Irgendwann verlieren sie ihren Humor, irgendwann werden sie krank, irgendwann kriegen sie Krebs, da verlieren sie alle ihren Humor und selbst der es bis zum Ende schafft, der verliert dann kurz vorm Tod seinen Humor. Das ist kein Rezept, das funktioniert, ja. Also das ist dann die ganz düstere Ulbeck-Perspektive auf die Welt, ja, selbst der Humor bringt nichts. Und da habe ich dann drüber nachgedacht und nein, so denke ich nicht. Ich glaube, für mich persönlich ist das schon zentral. Also, dass ich bin ja auch großer Fan von sehr vielen grandiosen Komikern in Deutschland, in den USA, ja, und die haben mir im Leben so viel gegeben und mein Leben persönlich so viel besser gemacht. Da brauchen wir sie und da soll sie auch bleiben und da habe ich auch nicht das Gefühl, es gibt einen Überdruss daran. Mein Argument bezieht sich sagen, auf diese öffentliche politische Arena, nicht darauf, dass ich manchmal depressiv in der Ecke sitze und nicht mehr weiter weiß und ein Witz mich dann sozusagen wieder zum Leben erweckt. Das ist schon weiter gut und das soll es bitte auch weitergeben.
Frau Werner, Sie schreiben ja zum Beispiel auch viele feministische Texte, auch jetzt zum Beispiel diese Tiergedichte, die eben nicht so auf Parteipolitik und so ein bisschen mit der Faust aufs Auge gehen, sondern etwas indirekter. Und wie gehen denn jetzt, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Lesung machen, Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer auf Sie zu? Haben Sie das Gefühl, Sie können die irgendwie aktivieren, motivieren, zum Handeln bringen, Widerstand leisten oder ist das auch überhaupt nicht Sinn der Sache?
Ich finde Live-Veranstaltungen sehr interessant und würde ich jedem empfehlen. Ist das was komplett anderes, ob man sich Kabarett mal so einen 5-minütigen Schnipsel im Internet anguckt, was die meisten nämlich nur so machen, oder ob du hingehst und dir das 2 Stunden um die Ohren haust. Da kommen sehr oft, also neulich war ich bei Eva Karl Faltermeier, das hat mich oft zum Beispiel im Fernsehen noch gar nicht so beeindruckt, aber ich kam wirklich schweißgebadet und völlig aufgewühlt raus, auch so in meiner Rolle als Mutter, Frau und Mensch dieser Gesellschaft. Ja, doch, ich finde schon, dass da eine ganze Menge passiert, dass ich da es ist eh relativ neu, dass Frauen brachiale Witze auf der Bühne machen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich hole die deswegen auch schon ab. Völlig egal, ob die jetzt gut sind oder nicht, die Witze. Einfach, weil ich auch Fäkalhumor habe und so. Ja, einfach, weil die schon, okay, Frauen können auch Furzwitze machen, ja. Das ist ja schon, das reicht ja schon manchmal. Ich habe natürlich den Anspruch, dass es gut ist. Aber wenn ich das jetzt mal so zitiere im Kopf zum Erpel, sagt die Ente, ich kriege keine Rente, sagt er im Plauderton, ich schon. Kommt sehr ruhig daher, aber da habe ich schon ein paar Frauen gehört, die gesagt haben, Alter, da habe ich jetzt echt nochmal über das Thema Altersarmut nachgedacht. Und gerade durch dieses vermeintlich harmonische von so einem Gedicht, ich liebe ja das auch als satirische Form, eben das Reimgedicht, kann man da eine ganze Menge transportieren und irritieren.
Vor allem, das ist ja sowieso interessant jetzt so auch, als wenn man sich mal versucht, so eine Art Humormentalität vorzunehmen, Frau Klein von Königslöw. Man wirft ja gerne dem deutschen Humor so vor, zum einen sehr schadenfroh zu sein oder jetzt das klassische Kabarett sehr belehrend von oben herab. Ich sage euch jetzt mal, wie es läuft und wie es richtig ist zu denken und ihr dürft das dann empfangen und mir dankbar sein. Da ist ja jetzt zum Beispiel diese Art eine völlig andere, die Frau Werner da nimmt. Und trotzdem ist die Botschaft klar. Ist es so eine Mentalität, die sich auch verändert hat in den letzten Jahren? Was ist Ihr Eindruck?
Genau, und das ist bestimmt der Punkt, in dem ich eben Herrn Weißbrot widersprechen würde und sagen, ich sehe eher eigentlich eine viel größere Vielfalt an Satireformen und Humorformen mit auch durch Social Media und das Internet und dadurch, dass wir uns aus viel mehr kulturellen Kontexten bedienen können, entdeckt man auch immer wieder Formen, denen man vorher noch überhaupt nicht begegnet ist. Das Problem ist natürlich, ja, auch das ist fragmentiert. Und also ich habe jetzt schon ganz viele wertvolle Anregungen mitgenommen von Frau Werner, was ich mir demnächst anschauen und lesen.
Schick noch eine Liste.
Ja, auf jeden Fall unbedingt. Denn tatsächlich ist die Orientierung ja das Schwierige. Wie findet man diese diversen Formen? Mir macht halt vor allen Dingen Sorge, dass unter diesen diversen Formen eben auch viel ist, was uns als Gesellschaft eher wieder eben zurückdrängt in eine Zeit, in der wir weniger Rücksicht genommen haben auf die Sensibilitäten unserer Mitbewohnerinnen. Und das ist das, was ich so unheimlich finde, ne? Dass innerhalb dieser unglaublichen Vielfalt an Formaten und Formen eben auch sehr viel ist, was fremdenfeindlich, misogynistisch ist. Und was Menschen erreicht, die, also junge Menschen eben viel erreicht, die einfach auch gerade rebellieren wollen und sich nicht verstanden fühlen und für die das in diesem Moment dann im Zweifelsfalle auch das Einstiegstor ist in rechte Ideologien.
Narren überall heißt das Forum heute. Taugt Humor noch als Widerstand gegen die Mächtigen? Mit mir Eva Röder und meinen Gästen Katharina Klein von Königslöw, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Hamburg. Lars Weißbrot ist dabei, Journalist und Autor bei der Zeit. Und Ella Carina Werner, selbst Satirikerin. Frau Werner, was stellen Sie sich denn vor, wie sich das Satire machen oder auch rezipieren weiterentwickelt? Was ist da? Gibt es da irgendwelche Trends, die Sie vielleicht auch feststellen? Oder Sie jetzt gerade mit feministischen Themen?
Also sagen wir mal so, als literarische Satirikerin und als Freundin der Schriftsatire bin ich ein bisschen ängstlich. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Ne? Man parodiert literarische Formen oder journalistische Formen, die aber immer weniger Bedeutung haben. Dann ist die Frage, wie geht man damit um? Da muss man sich dann auch verändern. Ich bin aber im Bereich Komik so ein bisschen allgemein erstmal sehr, sehr hoffnungsfroh, weil ich Stichwort Diversität finde ich wirklich beeindruckend, was gerade zum Beispiel in der deutschen Stand-Up-Comedy passiert. Viele meiner Lieblingsnamen, so wie Phyllis Tastan oder Cabus Calanta, haben Migrationshintergrund. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Es sind auch viele, viele Frauen, weil die irgendwie neue Perspektiven reinbringen, Sachen anders sehen, oft auch mit so einer gewissen Selbstironie und gleichzeitig Aggressivität, das ich immer eine ziemlich gute Kombi finde.
Und auch alle den Schmerz kennen, ne?
Alle den Schmerz schon immer kennen. Genau, du kommst ein bisschen aus der Underdog-Perspektive automatisch. Ja, ich bin beides irgendwie hoffnungsfroh und finde auch deswegen, ist es überhaupt nicht alles durchgewitzelt. Es gibt so viele neue Themen, über die viel zu wenig gemacht wurde bisher. Und gleichzeitig habe ich aber auch tatsächlich ein bisschen Sorge, gerade jetzt auch um natürlich Printmagazine.
Herr Weißbrot, wir orientieren uns sehr viel jetzt, was Fernsehformate angeht, an den USA. Da gibt es lauter männliche Multimillionäre, die seit Jahren Shows moderieren oder Stand-Up-Comedians. Glauben Sie, diese Orientierung wird bleiben oder entwickelt sich da auch gerade was Eigenes, was anderes in Deutschland?
Das ist natürlich eine spannende Frage, die weit über Comedy hinausgeht. Ich frage mich auch immer, ich hänge weiter, aber das ist natürlich auch meine persönliche Kulturbiografie, ich hänge weiter so sehr den sozusagen amerikanischen Kulturhegemonen an den Lippen, ja, und gucke amerikanische Serien, gucke amerikanische Comedy. Aber vielleicht bin ich sozusagen die letzte Generation, die das in der Form tun wird, und da verändert sich grundsätzlich was in einer multipolaren Weltordnung. Und ja, es wurden schon von Teenager-Kindern gesprochen, dass die dann eher französische, chinesische und ich weiß nicht was für Comedy sich reinziehen auf TikTok. Das ist eine gute Frage, auf die ich aber jetzt nicht sofort eine Antwort habe. Bei mir ist es nicht so. Ich werde, glaube ich, sterben mit diesem, noch im Sterbebett werde ich irgendwie dann Jon Stewart mir angucken, was der noch macht oder so. Und bei mir ändert sich das, glaube ich, nicht mehr. Da bin ich zu alt jetzt für.
Ja, wobei jetzt, was die Generationen angeht, ich glaube, es war auch schon immer so, die nächste Generation kann sich nicht benehmen, ist faul und hat keinen Humor, Frau Klein von Königslöw. Sehen Sie irgendwelche Trends, vielleicht auch gerade in Verbindung mit Ihrem eigentlichen Forschungsthema politische Kommunikation, irgendwelche Abgrenzungstendenzen? Wir hatten schon Böhmermann genannt, der jetzt auf einmal viel, viel ernster daherkommt als früher. Ist das vielleicht sowas, was sich weiterentwickeln könnte?
Ich sehe die Diversität, ich sehe, wie stark es auseinandergeht. Ich sehe aber auch immer wieder das Aufkommen von, in dem Sinne, globalen Phänomenen wie Ach ja, meine Hockeyspieler. Den ganzen Januar über habe ich in der Vorlesung Witze über Hockeyspieler gemacht. Und Ende der Vorlesungszeit gab es die ersten Studis, die mitgelacht haben. Und nächsten Monat werden noch mehr Leute über Hockeyspieler lachen.
Okay, jetzt müssen Sie sagen, warum man über Hockeyspieler lachen muss.
Wegen Heated Rivalry natürlich.
Ach so, oh Gott. Ah ja, okay. Eine Serie über zwei schwule Eishockeyspieler.
Genau. Eignet sich hervorragend, um politische Kommunikation daran zu erklären. Dafür müssten Sie allerdings in die Vorlesung kommen.
Ich will vor dem Ende nochmal eingehen, eigentlich auf diesen Titel Narren überall. Also oft nehmen wir als Beispiel eben Trump, der sich da so zum Affen macht auch und aber auch wirklich ja die harte Realität sprechen lässt. Die Realsatire, die Wirklichkeit überholt das, was man sich satirisch an Übertreibungen noch ausdenken kann. Ist es wirklich ein neues Phänomen oder ist es nur für uns vielleicht in unseren verwöhnten demokratischen, im reichen Land lebenden Gefilden was Neues?
Es ist, glaube ich, schon, es ist natürlich immer schwierig zu beantworten, was wirklich neu ist. Ja, da findet man natürlich viele Gegenbeispiele von großem Irrsinn in der Geschichte der Despoten. Trotzdem, mir scheint da eine neue Qualität dabei zu sein, weil die epistemische Krise, in der wir stecken, seit Trump eigentlich schon zum ersten Mal Präsident geworden ist und diese völlige Verachtung dafür zeigt, was irgendwie wahr ist und stimmt und alles ist so egal. Ja, diese völlige Egalheit, die alle Rahmen sprengt, die auch den, als jemand, der eben mit Jon Stewart sozialisiert ist, ja, weiß ich natürlich, dass es in amerikanischer Politik Irrsinn gibt, aber sie stand sozusagen immer vor einem Maßstab der Vernunft, die diesen Irrsinn gemessen hat. Und jetzt hat sich das verkehrt und wir haben diesen Maßstab gar nicht mehr und es gibt sozusagen nur noch Irrsinn von einem Teppich von Irrsinn. Und ich stehe noch so mit einem kleinen Zollstock in der Hand und sage, ja, aber eigentlich soll man doch sagen, was stimmt und die Zahlen stimmen doch gar nicht. Aber es interessiert überhaupt niemanden mehr. Und das ist schon so eine fundamentale Änderung, jedenfalls in meiner Lebenserfahrung. Da hat sich schon was Krasses getan.
Frau Werner, was ist Ihr Eindruck? Sie haben zumindest gesagt, hier geht es ja noch ganz passabel also
Ich tippe, dass diese recht nüchterne Art oder wissenschaftsbasierte Art, eben Politik zu machen, dass das tatsächlich nur ein paar Jahrzehnte jetzt war.
Ja.
Also ich meine, so ein Ding wie Neuschwarzstein bauen, ist ja komplett wahnsinnig.
Ja,
also solche Könige, die wurden halt dann gar nicht demokratisch gewählt, das ist vielleicht neu. Ja, aber es gab so wahnsinnig irre Herrscher in der Geschichte und auch so, die da komplett wahnsinnige Projekte gemacht haben. Ich glaube, wir nähern uns da wieder eben so einer anderen Zeit und ja, werden vielleicht wehmütig so auf die späte 20. Jahrhundert rückblicken. Aber ich finde, das hat ja auch was Hoffnungsvolles, dass es auch immer wieder wechseln kann. Ja,
ja. Dann machen wir jetzt schon mal eine Schlussrunde und ich frage einfach mal, fangen wir mal an bei Ihnen, Frau Klein von Königslöw. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft von Satire?
Also mir ist klar, dass Jan Böhmermann beispielsweise jetzt versucht hat, eher auch in Richtung von John Oliver zu gehen. Also wirklich ihn durchaus auch mal Themen sich breiter vorzunehmen, ihn dann gerne eben auch in Zusammenarbeit mit journalistischen Redaktionen. Das finde ich prinzipiell sehr gut, aber lustiger sollte es sein.
Ja. Herr Weißbrot. Ernst?
Ich bleib dabei, weil ich ja auch unterhalten und zuspitzen und zumindest verkürzen muss. Ich wünsche mir weniger Satire. Ich bleibe jetzt einfach dabei.
Boah, jetzt aber. Aber das gibt bestimmt tolle Reaktionen.
Nicht von Frau Werner. Also die Leute, die das jetzt schon machen, die sollen das unbedingt weitermachen. Die machen ja auch tolle Arbeit und ich schätze sie. Aber
schön,
wenn jetzt jemand da draußen zuhört und überlegt, soll er lieber Satire an der UdK in Berlin studieren oder in die Pflege gehen? Würde ich sagen, dann lieber in die Pflege.
Also lieber humoristischer Nachwuchs, haltet euch zurück. Frau Werner, Sie haben das Schlusswort als Macherin.
Ist jetzt auch nicht besonders lustig, was ich sage, sondern vielleicht fast auch so ein bisschen pathetisch. Mhm. Ich würde mir wirklich ein deutlich größeres Interesse wieder an satirischen Langformen wünschen, an literarischen satirischen Formen, dass Leute eben nicht nur diese kurzen Schnipsel gucken, sondern auch wirklich mal so ein satirisches Porträt in zum Beispiel der Titanic lesen, aber auch woanders, aber wirklich lange Sachen sich damit auseinandersetzen, vielleicht auch die komische Lyrik wieder entdecken, auch vielleicht das mehr produzieren. Ich freue mich über jeden, der produziert, egal wie gut oder schlecht das ist, eben dass wir die so textbasierte Satire nicht aus den Augen verlieren, dass sich da auch noch viel Neues entwickelt.
Mhm. Narren überall, taugt Humor noch als Widerstand gegen die Mächtigen, haben wir das Forum heute genannt. Ich danke meinen Gästen, Katharina Klein von Königslöw, Professorin für Kommunikationswissenschaften an der Uni Hamburg. Lars Weißbrot war dabei, Journalist und Autor bei der Zeit. Und Ella Carina Werner, selber Satirikerin. Ihr aktuelles Buch heißt Der Hahn erläutert unentwegte Henne, wie man Eier legt. Politischer geht's eigentlich fast gar nicht. Mein Name ist Eva Röder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bewahren Sie sich Ihr Lachen. Tschüss.